Euch schwirren Ideen im Kopf, mit denen ihr euch vielleicht selbstständig machen wollt? Oder ist eure Gründung sogar schon konkret in Sicht?
Dann ist unser Podcast genau das Richtige für euch. Unter dem Namen Gründung in Sicht sprechen wir hier regelmäßig mit Gründerinnen und Gründern aus Hamburg.
Wir fragen sie, was gut lief und was eher schlecht. Wir wollen wissen, welche Hürden sie beim Gründen überwinden mussten und was sie an ihrer Selbstständigkeit so richtig gut finden.
Außerdem werden wir uns Experten vors Mikro holen, um für euch die wichtigsten Tipps, Tricks und Infos zum Thema Selbstständigkeit und Gründung zu bekommen.
Wir, das ist die HAI, die Hamburger Existenzgründungsinitiative. Wir beraten und begleiten Gründerinnen und Gründer und das seit 25 Jahren.
Ich bin Julia Penkert, hallo, und ich freue mich, dass Nadine Herbrich von Recycle Hero heute bei uns ist. Hallo Nadine, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich auch hier zu sein.
Nadine, ihr seid Deutschlands erster Abholservice für recycelbare Wertstoffe, also für Altglas, Altpapier und Pfandflaschen. Und egal, ob ich als Privatperson sage, hey, mich nervt das irgendwie, meine ganze Abseite ist voll mit dem Zeug, oder als Büro oder Restaurant auf die Idee komme, ach, das ist echt eine super gute Idee, da mal einfach Unterstützung ins Boot zu holen. Euch kann jeder buchen und ihr kommt zu jedem. Dabei seid ihr noch sehr sozial, denn eure Mitarbeiter, ihr selbst nennt sie Heroes, das sind sozial Benachteiligte, also Obdachlose, Langzeitarbeitslose oder auch Flüchtlinge. Und ihr seid sehr umweltfreundlich, denn eure Abholtouren durch Hamburg fahrt ihr mit E-Bikes. Nadine, wie genau entstand denn eigentlich die Idee zu Recycle Hero?
Die Idee zu Recycle Hero entstand im Grunde genommen so, dass wir selbst bei uns in der Wohnung festgestellt haben, dass wir Probleme haben oder dass keiner Lust hat, bestimmte Sachen wegzubringen. Also, dass sich Sachen angehäuft haben. Es war damals noch so, dass wir in einer WG-Situation gewohnt haben und festgestellt haben, es bringt einfach niemand was weg. Und gleichermaßen ist es aber auch so, dass der Wunsch da war, gerne was Eigenes zu machen, mit dem man einen gesellschaftlichen Mehrwert haben kann. Für uns war es im Grunde genommen so, dass wir, als wir das Problem entdeckt haben, haben wir uns überlegt, okay, möglicherweise sind wir nicht die Einzigen, denen das so geht. Unser Fokus lag zunächst erstmal auf Privathaushalten. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass das auch Gewerbe so stark betrifft, dass eben auch dort Entsorgungslösungen, die auf Mikroebene stattfinden, benötigt werden. Alessandro und ich haben damals gesagt, okay, lass uns doch um diese potenzielle Dienstleistung ein Geschäftsmodell konstruieren, bei dem wir versuchen, all das, was uns auch wichtig ist als Menschen und in unserem Wertesystem unterzubringen. Nämlich, dass wir versuchen, die Dienstleistung so sozial wie möglich zu erbringen, indem wir Jobs schaffen für Menschen, die, wie du schon richtig sagtest, sozial benachteiligt sind. Oder und das, was wir damit erwirtschaften, einem guten Zweck zuzuführen. Also im Grunde genommen zwei Kanäle, mit denen wir sozialen Impact erzeugen wollen und auch nach außen strahlen wollen über die Art und Weise, wie wir die Dienstleistung durchführen, über die Art und Weise, wie wir Dinge transportieren, in dem Fall eben Wertstoffe, auch da ein Zeichen zu setzen im Stadtverkehr, im Sinne der Verkehrswende, Mobilitätswende und eben zu sagen, okay, wir machen das mit dem Einsatz von elektronisch betriebenen Schwerlastenrädern. Das ist dann die Umsetzung gegangen. Also wir haben uns lange überlegt, welche Art von Lastenrad benutzen wir, wie wollen wir das Ganze überhaupt gestalten. Also es war eine lose Idee in unserem Kopf. Und dann gab es einen Wettbewerb vom Social Impact Lab im Sommer 2017. Und wir haben sehr, sehr, sehr spontan und sehr, sehr unvorbereitet entschieden, dass wir da hingehen und uns auf die Bühne stellen und es auch total unvorbereitet einfach mal erzählen.
Ja, cool.
Und ja, das war cool. Das Fazit dieser Veranstaltung war dann, dass wir über das ganze Wochenende, was sich dann angeschlossen hat bei der Veranstaltung, unsere Idee weiterentwickeln konnten zu einem relativ konkreten Konzept. Und am Ende gab es einen Abschlusspitch und da sind wir tatsächlich als erster Platz herausgegangen mit einem Beratungsstipendium und einem Platz in einem Coworking Space, also im Social Impact Lab. Das war im Grunde genommen für uns der Startschuss, beziehungsweise der Proof, dass auch andere denken, dass das eine coole Idee sein kann. Mhm. Also nicht nur in unserem Kopf, sondern eben auch von Leuten, die in dem Fall auch echt Ahnung hatten von dem Metier, weil die sehr stark aus dem Social Impact Bereich kamen. Also die Leute in der Jury saßen zum Beispiel.
Also es war wirklich so der letzte Impuls für euch zu sagen, hey, das ist jetzt nicht nur eine Idee in unserem Kopf, sondern das packen wir jetzt an und das setzen wir jetzt auch um.
Genau. Wir waren zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, aber noch beide in festen Jobs. Wir waren beide gerade an dem Punkt, dass wir die Kündigung eingereicht hatten, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen beide den Cut. Ich war in der Bau- und Immobilienbranche tätig, habe da auch in dem Bereich studiert und relativ lange in der Beratung gearbeitet und Alessandro kommt aus dem Bankwesen, also wirklich ganz, ganz anderer Bereich eigentlich.
So richtig so Komfortzone, wie man sich die vorstellt, so richtig. Ganz gesicherte, gute Jobs, ganz gesettelt.
Die vernünftige Variante, von, also das, was Mama gerne sieht. Und wir haben aber gesagt, okay, das kann auf Dauer nicht, das ist auf Dauer nicht in unserem Sinne, in meinem schon länger nicht. Ich war schon relativ unglücklich zwischenzeitlich. Der Schmerzgrad war schon relativ hoch und als ich dann noch einen Komplizen gefunden hatte, dem es auch so ging, haben wir dann beide gesagt, okay, cut. Und wollten dann eben 7 Monate erstmal reisen gehen mit unserem Camper. Und bevor wir losgefahren sind, hat sich dann dieser Pitch ergeben. Und wir sind dann trotzdem losgefahren auf unsere Reise, die wir uns vorgenommen haben und haben dann während der Reise uns überlegt, wie wir es anstellen könnten. Wir waren ja schon einmal dann in Anführungsstrichen arbeitslos und haben uns dann eben Gedanken gemacht auf der Reise, okay, wie könnten wir es aufsetzen, wenn wir wieder da sind.
Und wie ging es dann weiter? Wie viel Zeit ist dann tatsächlich noch ins Land gegangen, bevor ihr dann so eure erste Tour gemacht habt und das erste Mal dann auch was eingesammelt habt bei anderen?
Wir sind wiedergekommen, haben uns dann beide erst nochmal vernünftige Jobs gesucht, mussten wir ja auch, also wir mussten Geld verdienen und haben parallel uns natürlich schon angeschaut, welche Räder wir benutzen könnten und wie wir einen Prototypen gestalten könnten. Also ich würde sagen, unsere erste Abholung, wir haben das zweijähriges Jubiläum, wir sind so seit 2 Jahren sind wir unterwegs. Allerdings so mit in dem Setup, wie wir jetzt unterwegs sind, nicht natürlich, aber mit einer ganz einfachen Lastenradvariante, mit ersten Testkunden, bei denen wir auch uns persönlich vorgestellt haben in der Gastronomie und quasi unseren Mini-Pitch gemacht haben und gesagt haben, hey, hättet ihr Interesse daran? Und dann auf Mikroebene haben wir angefangen und haben dann einfach mal 3 Monate getestet, wie das abläuft und ob das so ist, wie wir uns das vorstellen, auch von den Zeiten, die wir brauchen, um wirtschaftlich zu sein. Und also all das, was man sich vorher in der Tabelle überlegt hat, ob das auch wirklich in der Realität auch funktionieren kann.
Du hattest eben selber auch gesagt, wir mussten dann auch erstmal noch ein bisschen Geld verdienen und haben uns deswegen auch nochmal Jobs gesucht. Mhm. Wie habt ihr das Ganze überhaupt finanziert? Also vorweg, es mussten dann ja auch einfach auch erstmal Anschaffungen gemacht werden, wie zum Beispiel die E-Bikes, die du auch eben schon erwähnt hast. Auch währenddessen, euch war ja vermutlich auch gleich klar, dass ihr jetzt mit Recycle Hero nicht gleich so das dicke Geld machen werdet, ne? So sozial, wie ihr das Ganze ja auch aufbaut und umsetzt.
Wir haben uns überlegt, wie wir uns finanzieren können. Wir hatten dann die Gelegenheit ergriffen, dass die Hertie-Stiftung den Deutschen Integrationspreis aufgerufen hat. Und da ging es darum, dass sich dort soziale, unternehmerische Konzepte oder eben auch Vereine, also egal aus welchem Bereich, konnte man sich dort bewerben mit seiner Idee, mit seinem Projekt. Und die haben einen dann dabei unterstützt, eine gemeinsame Crowdfunding-Kampagne zu starten. Es war im Grunde genommen ein Crowdfunding-Wettbewerb, wurde kuratiert von der Hertie-Stiftung. Das heißt, wir hatten sozusagen Beratungsleistung von der Hertie-Stiftung und hatten entsprechend dann auch ein bisschen mehr Reichweite und konnten dann versuchen, also wir wollten 3 unserer Lastenräder über diese Art und Weise funden und haben das dann auch hingekriegt über ein 30-tägiges Crowdfunding. Genau, das war ziemlich spannend, es war eine sehr, sehr anstrengende und spannende Zeit. Aber wir haben auf jeden Fall unser Funding-Ziel erreicht, auch unser zweites Funding-Ziel, also mehr als wir eigentlich uns erhofft hatten und konnten somit dann auch weitere Schritte ergreifen, die wir uns vorgenommen haben. Wir hatten unser erstes großes Schwerlastenrad natürlich auch schon vorfinanziert. Wir wollten da nicht auf externe Faktoren warten, aber das Crowdfunding war dann für uns nochmal die Möglichkeit, ohne sich in Anführungsstrichen zu verschulden, da nochmal finanzielle Ressourcen zu gewinnen und auch natürlich entsprechend nicht zu vergessen, dass Crowdfunding ja sehr, sehr oft auch Reichweite und Marketing ist, also ganz, ganz stark. Wir uns in der Zeit auch professionalisieren konnten, was unsere Marke betrifft in dieser Zeit und uns auch besser kennengelernt haben und unsere potenziellen Kunden auch besser kennengelernt haben. Wir mussten uns ja Gedanken machen, wen wir ansprechen wollen, wer unsere Kunden sind.
Habt ihr noch andere Unterstützung oder Beratung in Anspruch genommen, um so richtig durchzustarten?
Sicherlich hatten wir ja, vom Social Impact Lab am Anfang ein bisschen Unterstützung. Auch die Werbeagentur Polycor, die ist auf nachhaltige Beratung spezialisiert, hat uns unterstützt. Das hat damit zu tun, dass die beim Social Impact Lab mit ein bisschen angedockt waren zu der Zeit. Hey hat uns natürlich auch unterstützt. Ganz am Anfang war Alessandro da und hat sich beraten lassen. Genau, also wir haben immer mal wieder links und rechts versucht, mit Leuten zu reden. Wir sind viel auf Veranstaltungen gegangen, haben uns ausgetauscht mit Leuten, die einfach schon weiter waren als wir selbst.
Gab es auch mal irgendeinen Moment, in dem ihr auch an eurer Idee mal gezweifelt habt oder auch an der Idee, das jetzt wirklich jetzt auch umzusetzen? Oder wart ihr da eigentlich die ganze Zeit so mit Vollgas nach vorne dann dabei?
Am Anfang war es schon so, wir hatten uns ja vorgestellt, dass wir wirklich Menschen beschäftigen, die einen schwierigeren sozialen Hintergrund haben. Und als wir damit begonnen haben, dann konkret nach diesen Leuten zu suchen, haben wir gemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, sie zu finden. Beziehungsweise, wenn wir sie gefunden haben, haben wir festgestellt, dass wir da teilweise schon relativ naiv waren, zu glauben, dass es so einfach ist. Deswegen hat sich das sicherlich nochmal ein bisschen verändert, unsere Sichtweise und auch die Art und Weise, wie wir versuchen, Gutes zu tun, weil wir wissen, okay, wir versuchen das, wir geben jedem eine Chance, der sich bei uns bewirbt. Wir arbeiten mit zum Beispiel dem Jobcenter-Bereich Schwerbehinderte zusammen, also wir arbeiten mit Stellen zusammen, die gezielt Leute mit sprachlichen Defiziten an uns verweisen. Also wir versuchen wirklich mit jedem, zumindest, dass wir uns kennenlernen und gucken, ob es funktionieren kann. Aber wir sind mittlerweile auch tougher und klarer geworden, wenn es darum geht zu sagen, das können wir nicht leisten, das können wir nicht bringen, weil wir dann als Dienstleister nicht die Dienstleistung und die Zuverlässigkeit erbringen, die wir erbringen müssen, um selbst irgendwann auch mal profitabel zu sein und selbst davon leben zu können, was aktuell eben noch nicht der Fall ist. Also aktuell ist es schon so, dass Alessandro noch einem anderen Job hauptsächlich nachgeht und ich seit einem Jahr vollberuflich Recycle Hero mache, aber irgendwann ist schon der Plan, dass wir in der Lage sind, beide davon zu leben. Und unsere Mitarbeiter selbstverständlich leben davon auch, aber wir als Gründer müssen eben gucken, dass wir neben allem positiven Impact auch, ja, dass wir auf uns achten und auf die Dienstleistungen und unsere Kunden achten, dass wir da nicht den Fokus verlieren.
Jetzt hast du eben schon so ein bisschen von euren Mitarbeitern erzählt. Euer Ziel ist es ja gar nicht, die langfristig anzustellen, sondern tatsächlich so quasi ein Sprungbrett für sie zu sein in die Arbeitswelt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was genau steckt da dahinter? Wie stellt ihr euch das vor? Wie macht ihr das?
Also im Moment ist es so, auch das ist tatsächlich was, wo man jetzt auch mal einen Strich drunter ziehen kann und sagen kann, wie ist das jetzt eigentlich so nach knapp 2 Jahren? Wir haben einen Kollegen, der ist Teilzeit bei uns angestellt seit einem Jahr und kann da nicht weiter ins Detail gehen, aber an ihm kann man mit Sicherheit sagen, dass er früher schon andere Dinge erlebt hat und aus einem schwierigeren Hintergrund kommt und dass sich das dahingehend schon bewahrheitet hat, dass wir das leisten können, dass wir jemanden beschäftigen können und unser Bestes tun können, Personen zu integrieren. Wir haben ansonsten unsere Fahrer, also die konkreten Fahrer, auf Minijob bzw. auf Werkstudentenbasis beschäftigt und da ist es total gemischt mittlerweile. Also da ist es schon so, da ist jemand dabei, der studiert, auch in einem sozialen Bereich und arbeitet nebenbei bei uns und unterstützt uns dann vielleicht sogar manchmal noch bei dem, was wir eigentlich tun. Also nicht nur mit seiner Leistung, also als Fahrer, sondern eben auch mit dem, was er sonst vielleicht im Studium so gelernt hat. Oder wir haben jemanden, der sprachlich, also den das wirklich betrifft, der wirklich integriert werden muss, weil er sprachlich echt Probleme hat, in Deutschland klarzukommen. Was ich damit sagen will, ist, dass unsere Bandbreite an Fahrern mittlerweile, also wir können uns nicht nur auf eine Personengruppe fokussieren, sondern das ist total breit gefächert eigentlich. Bei uns kann sich jeder bewerben und wir arbeiten mit jedem zusammen und natürlich am liebsten mit jemandem, wo der Impact, dass wir ihn integrieren und ihm helfen können, so groß ist wie möglich. Zum Beispiel auch dann in seinem Namen oder für ihn mal mit der Behörde sprechen, wenn es Probleme gibt. Oder es ist manchmal auch so, dass ich ein Schreiben als Foto bekomme von einem Kollegen, der das einfach nicht lesen kann, nicht verstehen kann, das deutsche, die deutsche Behördensprache, wo er dann auch mal sagt, guck mal hier, das musst du jetzt so und so machen.
Was ich dann mit Sprungbrett meinte, ist, ihr habt ja auch noch diese Idee eines Netzwerks zwischen euren Mitarbeitern und auch den Kunden, richtig? Also, dass ihr die auch noch zusammenbringt, um da dann vielleicht auch Anknüpfung zu finden für den nächsten Job.
Da muss ich sagen, das ist immer noch was, was wir nicht konkret in Umsetzung gebracht haben, einfach weil wir viele andere Baustellen im Vorfeld hatten. Automatisierung der Prozesse, es gab einfach wahnsinnig viele Themen, auch das Onboarding von Kunden, also insbesondere die Automatisierung der Prozesse hat uns im letzten Dreivierteljahr eigentlich einen Großteil unserer Kapazitäten gebunden, dass wir einfach auch schneller und professioneller und mit weniger Papierkram reagieren können, wenn Anfragen reinkommen. Es war am Anfang alles sehr, sehr, sehr papierlastig und sehr manuell und jetzt mittlerweile sind wir relativ digital und können neue Kunden relativ schnell anbinden, ohne dass der Aufwand pro Kunde wahnsinnig, wahnsinnig hoch ist. Das war jetzt erstmal der Vordergrund. Wir haben jetzt ungefähr 120 Kunden. Das heißt, ich denke, dass wir diesen Teil dieses Get-Together gegen Ende des Jahres auf jeden Fall nochmal anschauen und anpeilen. Aber das ist jetzt gerade neben all dem, was sonst noch so passiert ist in der letzten Zeit, auch Corona, da hat sich der Fokus definitiv verschoben. Bei uns ist es so, dass wir dass sich die Sachen teilweise verselbstständigt haben, was diese soziale Mission betrifft. Zum Beispiel ist es so, dass wir während Corona ja auch sehr stark betroffen waren, dadurch, dass unsere Kunden eigentlich überwiegend geschlossen hatten. Also ich würde mal sagen, 75% unserer Kunden hatten keinen Bedarf, dass bei denen irgendwas abgeholt wird, weil sie eben nicht geöffnet hatten. Und im Grunde war es bei uns so, dass wir leere Kapazitäten, also freie Kapazitäten, sowohl bei den Fahrern als auch bei den Rädern, als auch im Grunde bei uns. Und als Corona begonnen hat, war am Anfang noch kurz der Gedanke, okay, stimmt irgendwas Sinnvolles, was wir jetzt tun können, wenn wir schon nicht unsere normale Dienstleistung erfüllen können? Und mehr oder weniger mit dieser Frage kam auch sofort die Antwort in Form von einem Anruf, ob wir nicht Interesse hätten, uns bei der Obdachlosenversorgung, bei der dezentralen Obdachlosenversorgung einzubringen mit unseren Lasträdern in dem Projekt Straßensuppe. Da ist Straßenbus mit involviert, das ist ein Verein, der sich um Obdachlose kümmert. Und der Tarik Rose, das ist ein Gastronom aus Othmarschen, Restaurant Enge. Mit dem haben wir dann über die ganze Corona-Zeit Obdachlosenversorgung gemacht. Und da muss ich sagen, dass wir tatsächlich dadurch also wieder einen ganz anderen Bereich der sozialen Unterstützung für uns entdeckt haben, wo sich das jetzt auch vielleicht ein bisschen verschoben hat. Das mit Get-Togethers, dazu brauchen wir, also dass wir die Kunden vernetzen mit unseren Mitarbeitern, brauchen wir auch Mitarbeiter, wo es einen konkreten Bedarf gibt, also wo die auch wirklich daran interessiert sind. Also unser Student, der hätte jetzt vielleicht nicht so viel Interesse daran, unsere Kunden kennenzulernen, weil es da einfach keinen konkreten Bedarf gibt, warum die beiden sich treffen sollten. Aber es gibt durchaus immer mal wieder Fälle, wo wir versuchen könnten, die beiden Seiten zu matchen. Viel wichtiger ist eigentlich, dass man immer wieder die Augen offen hält, wie man mit seinen Ressourcen in der Situation, in der man sich gerade befindet, Gutes leisten kann. Und das haben wir zum Beispiel während Corona getan. Also deswegen hat sich vieles in eine andere Richtung verschoben, aber doch durchaus zufriedenstellend, was unsere Mission betrifft.
Nadine, wie ist es denn für dich jetzt eigentlich so, jetzt die eigene Chefin zu sein?
Es gibt nichts Schöneres, als eine eigene Chefin zu sein. Allerdings muss man sich ganz genau überlegen, wie man seine Zeit managt. Wie gehe ich mit meiner Zeit um? Welchen Anteil darf welche Arbeit einnehmen? Und da ist es wirklich so, dass man lernen muss, Nein zu sagen bei allen möglichen Anfragen, die auf einen einprasseln. Vor einem Jahr noch hätte ich viel, viel häufiger zu Dingen Ja gesagt, als ich es heute noch Ja sage, weil ich halt merke, okay, wenn ich zu allen Sachen Ja sage, so schön es auch ist und so gerne ich auch bestimmte Informationen teilen möchte, sie kosten mich alle Zeit. Und diese Zeit habe ich dann einfach nicht mehr, um die Sachen, die wirklich wichtig sind, nach vorne zu bringen. Und da ist es wirklich ein tägliches neu priorisieren und sich zu fokussieren, zu sagen, okay, das muss ich tun, damit sich das in Bewegung setzt und nicht die Sachen zu machen, die einem vielleicht am einfachsten erscheinen oder gerade am bequemsten sind, die auch irgendwie gemacht werden müssen. Also das Priorisieren ist relativ wichtig, wenn man denn sonst noch ein Leben haben möchte. Man kann natürlich auch 24 Stunden lang arbeiten, aber wenn man trotzdem noch ausgeglichen und auf Langstrecke sowas machen möchte, glaube ich, dann muss man auch auf sich achten und schauen, dass man seine Zeit so einteilt, dass man sich auch noch erholen kann. Und dazu gehört auf jeden Fall das Priorisieren, sich motivieren und Nein sagen können.
War für euch gleich klar, dass ihr das Ganze in Hamburg durchziehen wollt? Oder habt ihr da auch mal mit dem Gedanken gespielt, euch einen anderen Gründungsstandort zu suchen?
Wir sind beide keine Original-Hamburger, aber wir lieben Hamburg. Für mich gibt es in Deutschland keine andere Stadt, in der ich leben möchte. Deswegen war für mich klar, dass wenn ich mit Alessandro was gründe, dann in der Stadt, in der wir uns wohlfühlen, das ist Hamburg. Gleichermaßen ist es auch so, dass Hamburg für uns oder aus unserer Sicht eine super Infrastruktur bietet für das, was wir tun. Hamburg ist aus unserer Sicht eine sehr grüne Stadt. Hamburg fördert Social Startups wie unseres, beziehungsweise gibt es einige Einrichtungen und Anlaufstellen, die gut dazu passen, zum Beispiel eben das Social Impact Lab oder das Impact Hub. Hamburg ist eine sehr soziale Stadt und ich finde, es gibt sehr viele Vereine und Institutionen, die sich einsetzen dafür, dass sich gesellschaftlich etwas bewegt. Und wir haben für uns so den optimalen Nährboden in Hamburg gefunden, um unser Geschäftsmodell auf die Beine zu stellen. Und als Startpunkt war das genau richtig, von hier aus gegebenenfalls auch noch auszurollen in andere Städte. Hamburg als solches war für uns optimal.
Du hast ihn ja schon ein paar Mal erwähnt. Du hast zusammen mit deinem Partner Alessandro Coco gegründet.
Ja.
Wie fühlt sich das an, jetzt nicht nur Liebespaar zu sein, sondern tatsächlich jetzt auch Businesspartner?
Ja, das ist interessant. Das ist eine interessante Frage. Ich habe mir auch sehr lange und sehr gut überlegt, ob ich das mache, ob ich das will. Und habe dann auch ganz klar entschieden, dass das mit allen Konsequenzen die Entscheidung ist oder die richtige Entscheidung sein wird. Und seitdem ich das so entschieden habe, vor keine Ahnung, 2,5 Jahren, ist es einfach Teil von uns. Es ist einfach da. Es ist mit allem, was sonst das Leben auch mit sich bringt, da. Also es vermengt sich, man muss es teilweise sehr scharf abgrenzen, aber es ist im Grunde genommen zusammengewachsen. Und ich glaube, es fühlt sich manchmal auch einfach wie so ein Familienunternehmen. Also es ist schon... Ich denke manchmal, es wäre nicht möglich, dass wir das so, wie wir das in den letzten 2 Jahren gemacht haben oder umgesetzt haben, wenn wir kein Paar wären. Weil wir durch diese Nähe ja auch kurze Wege haben. Und auch finanziell ist es so, dass wir uns abwechseln und ausgleichen. Ich habe tatsächlich einen relativ großen finanziellen Rückschritt gemacht. Er gleicht bestimmte Dinge aus durch sein jetziges Einkommen. Das wird sich sicherlich auch nochmal verschieben und verändern. Also ich glaube, so wie wir das jetzt in den letzten 2 Jahren gestaltet haben, es wäre vielleicht nur schwer möglich gewesen mit 2 Leuten, die nicht so eng vernetzt sind und auch nicht so viel Zeit miteinander verbringen, weil viele der Dinge, die wir entscheiden und passieren, passieren eben bei uns dann eben im Wohnzimmer oder am Küchentisch beim Abendessen. Besprechen wir das oder kommen gemeinsam auf die Ideen. Und ja, ich denke manchmal schon, oh Gott, ich möchte jetzt darüber nicht reden. Es ist jetzt 23 Uhr. Aber unterm Strich bin ich doch eigentlich immer wieder zufrieden und stolz, dass wir es irgendwie hinkriegen. Und dadurch, dass ich operativ eigentlich meistens alleine bin im Tagesgeschäft, kommen wir uns da eigentlich auch nicht ins Gehege. Mal schauen, wie es ist, wenn wir beide dann wirklich so Schreibtisch an Schreibtisch den ganzen Tag nebeneinander sitzen. Aber also viele sagen, ich würde dich auf jeden Fall von abraten. Man bereut nur die Dinge, die man nicht getan hat. Das ist eine der wenigen Sachen, die ich wirklich sagen kann. Also mach, wenn du die Chance hast, nutz sie und man gleicht sich auch gut aus. Und man gibt sich ja sowieso Feedback in der Beziehung und dann hat man das kürzt man dann auch direkt ab. Also du sagst dir die Sachen dann eben auch, ohne dass du dir noch Gedanken darüber machen musst, weil du die Person nicht so gut kennst, weil du kennst dich ja eh schon gut und dann macht es eh keinen Unterschied mehr. Und ich glaube, das ist dann schon manchmal auch was nach vorne bringen kann, auch wenn es nicht immer bequem ist.
Also die einzige Herausforderung dann wahrscheinlich auch dann, sich tatsächlich mal so Freiräume zu schaffen, mal nicht über das Geschäft zu sprechen und mal wirklich einfach nur Urlaub zu machen, ganz andere Themen zu haben.
Ja, das stimmt. Aber auch so die Leidenschaft zu teilen. Das ist schon so. Also ich glaube, man macht sowas nicht, wenn man nicht hundertprozentig dahinter steht. Den Hassel macht man nicht mit, wenn man nicht hundertprozentig davon überzeugt ist, was man da tut. Und ich stelle das nicht in Frage. Also ich komme selten auf den Punkt, dass ich denke, okay, das macht alles gar keinen Sinn. Ich denke, es ist alles eine Entwicklung. Ich denke, es ist jetzt gerade ein bestimmter Zwischenschritt. Und ich glaube, wir sind in einer guten Zeit mit unserem Projekt. Ich glaube, die Stadt wird sich sehr verändern, was Radlogistik betrifft und was überhaupt das Thema Fahrrad und auch Solidarität betrifft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind. Und das heißt nicht, dass es uns wahrscheinlich also für immer geben wird und dass es der totale Überflieger wird. Aber ich glaube daran, dass sich alles weiterentwickeln wird. Ich glaube auch nicht daran, dass wir immer nur diese eine Sache machen werden, sondern es wird sich weiterentwickeln. Es werden Leute auf uns zukommen, die mit uns kooperieren wollen. Das passiert jetzt auch schon. Und da sind wir, glaube ich, gerade im Moment ganz gut aufgestellt.
Ja. Gibt es irgendwas, was du anders machen würdest, wenn du jetzt nochmal die Zeit zurückdrehen könntest und dir so eure ganze Gründung mal einmal anschaust? Irgendwas, was du daraus auch so als Tipp mitgeben kannst, auch für unsere Hörer? Hey, das ist echt so eine Sache, passt da auf. Oder da kann ich euch einfach nur einen kleinen Tipp von mir mit an die Seite geben.
Man sollte Respekt haben vor der Sache. Aber man sollte keine Angst haben und man sollte auch keine Angst haben davor, dass man von einem relativ hohen Gehaltsniveau runterfahren muss, in Anführungsstrichen, auf ein relativ geringes Gehaltsniveau. Zumindest, also ich finde, das ist ein sehr hilfreiches Learning, weil man dann erstmal feststellt, was man wirklich braucht und was wirklich wichtig ist. Und das sind oftmals nicht die Dinge, die man sich kaufen kann. Und das war tatsächlich auch nochmal wirklich ein großer Lerneffekt, einfach auch zu sagen, okay, ich cutte jetzt hier verschiedene Stellen raus, weil ich es auch einfach muss. Und trotzdem zu merken, dass man durch das, was man eigentlich selbst kreiert und schaffen kann und so gestalten kann, wie man möchte, nach seinen Wertmaßstäben, dass einen das so glücklich macht, dass das nicht mit Geld aufzuwiegen ist. Das ist was, wo ich auf jeden Fall sagen würde, das einmal auszuprobieren, schadet auf jeden Fall nie. Und ich sag mal so, wir leben in Deutschland. Ich finde, wir haben wahnsinnig gute Voraussetzungen in jeder Hinsicht. Wenn wir fallen, dann fallen wir verhältnismäßig weich. Und diese Chance, dieses Umfeld muss man nutzen. Wenn man also Ideen hat und unternehmerisch gestrickt ist, dann sollte man sich einfach vorwagen. Und es gibt so viele Optionen, so viele Unterstützer, auch so viele Beratungsstellen, dass man einfach auch nicht alleine ist und eigentlich relativ schnell Fortschritte machen kann, wenn die Idee gut ist.
Ja. Ja, ganz, ganz lieben Dank, Nadine, an dich für diesen Tipp und auch für das ganze Gespräch. Das war wirklich super interessant zu hören, was ihr da mit Recycle Hero auf die Beine gestellt habt. Das ist ja einfach ein sehr, sehr vielschichtiges Projekt und man merkt, dass ihr da einfach mit vollem Elan und Begeisterung dabei seid und dass es nicht einfach nur eine Gründung ist, sondern dass es bei euch ja wirklich auch um eine richtige Lebenseinstellung geht, die ihr da jetzt einfach lebt und voll durchzieht, ne? So auf ganzer Ebene. Und ja, vielen Dank einfach für euren Beitrag, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und wir wünschen euch alles Gute. Vielleicht magst du noch einmal sagen für unsere Hörer, die jetzt einfach auch sagen, hey, ich habe auch einen Riesenberg von Altglas oder Altpapier bei mir rumstehen und ich würde das auch gerne buchen für mich. Wo findet man euch im Netz? Wie läuft das Ganze ab? Wie kommt ihr tatsächlich dann zu einem nach Hause und holt das Ganze ab?
Ihr geht einfach, falls Interesse besteht, auf unsere Website www.recyclehero.de. Dort gibt es verschiedene Order-Buttons, die werden dann automatisch auf unser Bestellformular geleitet und das füllt ihr einfach aus und hört dann relativ schnell was von uns, ob ihr in unserem Abholgebiet liegt zum Beispiel. Bei Privathaushalten ist es so, dass man als Kunde nicht zu Hause sein muss. Also wir haben grüne Sammelboxen, die wir dem Kunden, wenn es denn eine regelmäßige Abholung sein soll, zur Verfügung stellen. Und der Kunde selbst kann dann festlegen, ob wir einmal in der Woche, alle zwei Wochen oder einmal im Monat vorbeikommen sollen. Das kann man dann individuell festlegen und der Kunde erhält, je nachdem, welchen Rhythmus man festgesetzt hat, vor der Abholung eine Erinnerung, dass er seine Kiste, seine Sammelbox vor die Wohnungstür stellt, macht das dann eben morgens, wenn er das Haus verlässt und dann kommen wir im Laufe des Tages, klingeln uns ins Haus rein und tauschen einfach die leere Kiste, die wir wieder hinstellen, gegen die volle Kiste, die wir mitnehmen, aus. Man muss auch kein Abo abschließen, man muss uns nicht regelmäßig ordern, man kann auch sagen, ich hatte einfach gerade eine Geburtstagsfeier oder ich habe einfach im Keller einiges angesammelt, kommt bitte vorbei und holt es ab. Bei gewerblichen Kunden ist es so, dass wir bei Büros, bei Shops und bei Gastro für Glas und für Altglas und für Pfand ebenso unsere Kisten zur Verfügung stellen. Die können sich die Kunden dort in ihre Räumlichkeiten stellen, befüllen die. Auch da kommen wir im regelmäßigen Rhythmus, allerdings während der Öffnungszeiten. Das heißt, es ist relativ geräuschlos. Die Fahrer kommen an einem bestimmten Tag pro Woche, wissen dann, wo die Kisten stehen, holen die da raus, lassen ihre Kisten da und sind wieder weg. Und alle zwei Monate gibt es eine Rechnung. Beziehungsweise nach jeder Abholung eine Abholbestätigung per Mail. Das ist alles soweit automatisiert und läuft relativ geräuschlos ab. Unser Abholgebiet erstreckt sich von Ottensen bis St. Georg und von Winterhude bis in die Hafen City Speicherstadt. Und wenn ihr Lust habt und einfach mal ausprobieren wollt, ihr schließt keinen 5-Jahres-Vertrag mit uns ab, ihr könnt uns einfach ausprobieren und über unsere Website buchen. Und wenn ihr merkt, dass es irgendwie nicht passt, dann könnt ihr jederzeit den Service abbestellen. Das ist alles sehr, sehr unkompliziert und unverbindlich. Also meldet euch gerne und wir melden uns in relativ schneller Zeit nach bei euch zurück.